Marienroth Podcast, powered by Landau Media.
Herzlich willkommen zur inzwischen 101. Folge des Medienroth Podcasts. In dieser Ausgabe wollen wir uns vollumfänglich dem Thema Bild widmen. Denn visueller Content, der immer schneller und immer mehr verfügbar sein soll, führt laut dem Bildbeschaffer Alexander Karst zu einem schizophrenen Handeln bei Kreativen. Hier das kostengünstige Bild, da die hohen Anforderungen der Kundschaft. Im Gespräch mit Alexander wollen wir über Rechte, das Napster-Phänomen bei Fotos und einen Stockfotomarkt sprechen, der sich womöglich gerade selbst zerstört. Ton ab! Alex, als Bildbeschaffer behauptet ihr, der Stockmarkt sei tot. Wie kommt man denn zu dieser, ja, wie ich finde, relativ knallharten Ansage?
Naja, das ist die knallharte Entwicklung, die dieser Markt gezeigt hat in letzter Zeit. Wenn du daran denkst, dass wir früher noch mit Dias gearbeitet haben und dieses Stück Wert dann ja auch weitergegeben wurde, da bist du bei, sagen wir mal, durchschnittlichen 400 € pro Lizenz gewesen, die man noch verkaufen konnte. Und seitdem alles digital ist, gibt es natürlich tausendmal mehr Fotografen als früher, die auch tausendmal mehr Angebot haben. Du kommunizierst natürlich auch mehr, aber da ist erstmal ein unglaubliches Überangebot. Du hast die Leute, die ihre Bilder über 5 verschiedene Plattformen zu unterschiedlichen Preisen verkaufen. Und da hast du dann ja auch keine klare Linie mehr. Du hast für die Fotografen dann auch nicht mehr die Erlöse. Wenn du früher dir deine Honorare geteilt hast mit der Agentur, dann bist du vielleicht jetzt noch bei 15%. Aus 50-50 15%, das ist auch für Fotografen dann auch schon hinterher hart. Und was ich gerade so am schlimmsten sehe, das ist natürlich jetzt auch so etwas wie alte Kunstarchive. Die gehen einfach flöten, weil die Bilder einfach so auch schon im Internet sind. Und nach dem neuen Urheberschutz kannst du ja sagen, wenn du einen alten Rembrandt findest als digitale Datei, dann brauchst du nicht mehr Bridgman Art Library, weil du das Bild schon im Internet findest.
Oha, also das heißt, im Theoretischen dürften dann die Kreativen sich mehr kostenlos im Netz bedienen. Ihr habt, glaube ich, das sogar das Phänomen Napster genannt. Willst du das mal noch so ein bisschen ausführen?
Ja, zum Phänomen Napster auf jeden Fall. Ganz kurz deine Frage vorher noch. Das betrifft die gemeinfreien Bilder, also sprich die Werke, dessen Urheber schon 70 Jahre tot sind. Wenn du eine Datei davon im Internet findest, ist es nach dem neuen europäischen Urheberrecht eben auch nicht mehr der Fotograf des Museums, der da noch Rechte hat, nämlich das Leistungsschutzrecht, sondern es sind jetzt tatsächlich sozusagen, die Dateien werden infiziert. Wenn du eine gemeinfreie Datei, ein gemeinfreies Bild im Internet findest, dann kannst du das einfach so nehmen, egal wer es fotografiert hat. Und das Phänomen Napster, das ist ja für uns ehrlich gesagt so, ich sag jetzt mal, der Anfang des Internets. Als wir damals gesehen haben, wir können ganze CDs von Madonna und wem auch immer einfach runterladen und im Zweifel auch eigene CDs rippen und hochladen. Das haben wir damals gemacht, weil es plötzlich technisch ging. Dass das lizenzrechtlich nicht so ganz sauber war, das war uns zwar vielleicht allem irgendwo im Kleingedruckten mal klar. Aber die Frage war für uns dann erst, es gab ja keinen Sheriff, der ständig neben dir saß, sondern es gab die ersten Abmahnungen, die dann ganz langsam kamen. Alle Leute hatten ein bisschen Angst und das ging dann auch deutlich zurück mit dem Napster. Aber heute ist davon übrig geblieben, du findest ein Bild im Netz und rechte Maustaste, STRG-C, STRG-V und das Bild ist deins. Und da vergisst du einfach, dass jedes Kunstwerk nach Urheberrecht und auch schon jede kleine Datei, die du irgendwo findest, schon mindestens nach Leistungsschutzrecht geschützt ist. Das macht so schwierig. Und so Plattformen wie Unsplash und Pixabay und so weiter, die locken einen ja erst recht noch mit kostenlosen Bildern.
Was empfiehlt ihr denn Unternehmen und Agenturen, wenn die heute Bildmaterial für sich organisieren wollen und für ihre Publikationen?
Naja, das mit diesen kostenlosen Bildern, das ist einfach das große Thema. Das ist lockend und man muss auch sagen, wenn du eine kleine PowerPoint-Präsentation machst, die du gar nicht weitergibst als PDF oder wie auch immer, dann können sich die Leute auch gar nicht erst dran bedienen. Aber sobald da dann anfängt, aus dieser kleinen Gruppe, aus der Teilöffentlichkeit, sobald es dann im Unternehmen das Bild erstmal laufen lernt, dann brauchst du ja eine vernünftige Lizenz. Und diese vernünftige Lizenz, die gibt es bei, ich sage jetzt mal, den klassischen Anbietern. Da muss man dann aber auch immer wieder gucken, für 3 Euro bekommst du halt auch nur eine Lizenz, die für dich alleine da ist. Das heißt, wenn du im Intranet mal eine Seite gestaltest oder wenn du einen Blogpost machst, ich nenne das immer so Shoot and Forget, dann kann man vielleicht mit so Einplatzlizenzen ganz gut landen. Aber sobald du ein größeres Unternehmen bist und deine Kollegen in den anderen Abteilungen auch mit den Bildern arbeiten wollen, da braucht man einfach Lizenzen, die auch fürs ganze Unternehmen gelten. Die gibt es dann schon für ein paar Euro mehr. Der eine verkauft es für 60 Euro, der andere für 200 Euro. Dann kann aber auch das gesamte Haus damit arbeiten. Und das ist immer so dieses, wofür brauche ich das Bild? Lege ich das Bild in die Datenbank? Lege ich es den Kunden oder den Mitarbeitern zentral irgendwo hin, dass ich denen das zur Verfügung stelle? Dann brauche ich eine größere Lizenz, als wenn ich das nur einmal so als Shoot and Forget raushaue.
Mhm. Letztendlich bleibt mir ja immer noch die Chance oder auch die Möglichkeit, einen Fotografen oder eine Fotografin zu buchen. Habt ihr da so ein bisschen nochmal so die wichtigsten Punkte, die man da am besten beachten sollte?
Naja, ganz ehrlich, sobald ich Social Media zum Beispiel mache, dann sollte ich natürlich auch eigene Bilder haben. Dann sollte ich meine Mitarbeiter zeigen und so weiter. Und da muss man sich natürlich um eigenes Material kümmern. Da ist man mit Stock einfach nicht so weit. Wenn man mich fragt, wie gehe ich am besten an einen Fotografen ran, dann ist auf der einen Seite ist das Menschliche immer das Wichtige. Die Chemie muss stimmen. Du musst mit dem Fotografen gut zusammenarbeiten können, weil wenn der dich nicht versteht, dann liefert er auch hinterher keine guten Bilder oder nicht die richtigen oder zum falschen Zeitpunkt oder im falschen Format. Da muss die Chemie einfach stimmen. Du musst, je länger du mit dem Fotografen zusammenarbeitest, umso besser kannst du ihm auch vertrauen und er dir auch. Wenn das Menschliche stimmt, kann ich auch vielleicht mal eine Lizenz auf einem Bierdeckel schreiben. Sollte ich aber grundsätzlich nicht, weil wenn ich nur mich mit dem Fotografen einige und sage, alle Medien, alle Inhalte, total buyout, das sind so diese Begriffe, die da ja immer so durch die Gegend wabern, das funktioniert leider nach deutschem Recht nicht. Das reicht nicht, damit das Unternehmen genug Lizenzbeschreibung vor sich hat. Der Fotograf kann einem das regelmäßig wieder um die Ohren hauen und das tun sie ja leider auch. Die einen versilbern sich ihre Rente damit, indem sie sagen, ach, ich gucke jetzt mal, wo ich was geklärt habe. Und die anderen stören sich vielleicht auch daran, dass ich als Hotel Bilder von einem Hotel machen lasse und die dann hinterher weitergebe, zum Beispiel an das Hotelbuchungsportal. Und das ist dann wieder ein Dritter, der meine Bilder nutzt. Wenn der Fotograf jetzt nur die Rechte rausgibt für mich als Nutzer, als Hotel, dann darf ich die Bilder nicht weitergeben und das Hotelreservierungsportal bekommt dann eine Abmahnung um die Ohren. Das sind so diese Nutzungsbeschreibungen, die ich immer daran denken muss. Und das letzte Stichwort, was ich da auf jeden Fall immer mitgebe, ist das Thema Namensnennung. Wenn ich nicht geklärt habe, ob ich den Namen nennen soll oder nicht, dann muss ich den Namen nennen, laut Urheberrecht. Das kann zur Verdopplung des Honorars führen.
Ja, es ist sehr lustig, dass du das aufgreifst, weil genau diese Diskussion habe ich neulich auf Twitter verfolgt. Da ging es eben auch darum, dass ja potenzielle Auftraggeberinnen und Auftraggeber nicht so richtig verstanden haben, warum ein Fotograf oder eine Fotografin genannt werden muss, wenn ich sie denn doch über einen Total Buyout bezahle. Aber ich glaube, die meisten haben nicht verstanden, dass das am Ende des Tages mit dem Urheberrecht was zu tun hat. Ne? Die Namensnennung ist einfach erstmal per se verpflichtend bis zu dem Punkt, wo ich mich wirklich persönlich als Nutzerin und Nutzer eines solchen Bildes mit der erstellenden Person mich einige.
Ja, es gibt das Urheberpersönlichkeitsrecht und es gibt den Werksschutz. Und das Werk ist davor geschützt, dass man es kopiert oder dass man es bearbeitet. Und die Person ist geschützt, indem sie einfach Geld auch verdienen soll. Also sprich, wir reden da von der angemessenen Vergütung. Und die Verbindung zwischen der Person und dem Werk, das geht ja nur, indem ich an das Werk schreibe, wer der Künstler war. Und das ist sozusagen, wenn das nicht passiert, dann ist das eine Art körperlicher Schaden, weil dem Fotografen sozusagen das Werk abgeschnitten wird oder dem Werk wird der Künstler abgeschnitten.
Mhm. Jetzt wollen wir aber vielleicht doch nochmal auch über Stockbilder sprechen. Also wann bist du denn der Meinung, macht es trotzdem Sinn, auf Stockfotos und Stockgrafiken zurückzugreifen? Und was muss man denn vielleicht auch einfach inzwischen genauer beachten?
Ja, da müssen wir 2 Begriffe vielleicht einmal kurz ins Boot schmeißen. Der eine Begriff ist das Artbuying und der andere Begriff ist die Bildredaktion. Wenn du im Artbuying Fotos eine Kampagne planst, dann hast du die einzigartige Bildsprache, die du entwickeln willst, dann hast du das Shooting, was du mit deinen Models und deinen Produkten auch machen willst. Und das dann hinterher, wenn du die Kampagne weiter fortführst, hast du vielleicht keine Möglichkeit mehr, weitere Shootings zu machen. Du brauchst neue Models, die vielleicht den gleichen Ausdruck sagen und so weiter. Und dann kannst du natürlich ganz häufig die einmal geshootete Kampagne hinterher mit Stockbild weiter deklinieren. Das funktioniert ganz gut. Das machen auch große Kampagnen. Das geht auch im Kleinen. Ansonsten nenne ich auch immer diesen Begriff Symbolbild. Der wurde ja vor kurzem von Jan Böhmermann im ZDF Neo Magazin ziemlich verrissen. Aber er hat doch seine Berechtigung. Wenn ich einen Menschen habe, der einfach nur eine bestimmte Stimmung ausdrücken soll, ich sorge vor Krebs, deswegen gehe ich zur Krebsvorsorge, dann guckt dieser Mensch mit einer bestimmten Stimmung in die Kamera oder auch neben die Kamera. Und das kann man shooten, wenn man das Geld dafür hat, wenn man was Einzigartiges haben will. Wenn man aber vielleicht keine Zeit hat, nicht das Budget hat, dann kann man da natürlich super mit den vielen Models arbeiten, die da sind. Und ansonsten Symbolbild, das geht ja auch so weit, dass das Chemieunternehmen bestimmte Anwendungen zeigen will. Uns gibt es in Hula-Hoop-Reifen und dann kann ich auch ein schönes Bild vom Hula-Hoop-Reifen schon bei einer Bildagentur finden. Also es gibt unglaublich viele Bilder, die auch vernünftig sind. Es gibt den klassischen billigen Stock, so, der ganz gruselig daherkommt, aber es gibt doch auch wirklich hervorragende Motive.
Definitiv. Und dann gibt es aber auch einen Spaß, den kenne ich persönlich aus verschiedenen Situationen. Die Lizenzbedingungen bei Stockagenturen. Oh, ganz ehrlich, ich habe mich schon oft genug gefragt, ob ich da jetzt was abschließe oder nicht. Am Ende des Tages kann mir immer irgendwie noch was passieren. Ist so mein Eindruck. Gibt es das eigentlich in unkompliziert oder ist das aufgrund dessen, du hast jetzt schon mehrere so Begriffe aus dem Recht genannt, gibt es das überhaupt unkompliziert oder muss es so kompliziert sein?
Also es muss deswegen so kompliziert sein, weil wenn du weißt, wer so etwas schreibt, das sind amerikanische Anwälte in der Regel, die so etwas schreiben. Die großen Bildagenturen kommen alle aus Amerika. In Amerika ist es am teuersten, wenn du dich wegen Urheberrechtsklagen unterhältst. Und deswegen muss das einfach von amerikanischen Juristen super verkompliziert werden. Jetzt mal ganz ehrlich, hast du dir mal die Lizenzbedingungen von Facebook durchgelesen? Die sind ehrlich gesagt noch schlimmer. Und dann auf der anderen Seite hast du ja immer einmal die Rechtsabteilung der Agentur und dann hast du auch wieder die Verkäufer, die Leute, die dich beraten und die dann ja auch im Zweifel dann sagen, okay, wenn jetzt mal tatsächlich ein Problem auf den Tisch kommt, wie kann man damit umgehen? Und da sind diese juristischen Texte der Lizenzbedingungen sind im Endeffekt möglichst weite Definitionen, wie sich die Bildagenturen raushalten können. Dann kommt aber hinterher der Vertriebler oder der Kontaktmensch bei dir auf der Agenturseite und sagt, naja, wir wollen ja auch morgen noch gut zusammenarbeiten. Lassen wir mal die Kirche im Dorf. Und das mit der Kirche im Dorf, wer hat sich die Lizenzbedingungen von Facebook oder sonst wem durchgelesen und dann doch auf Zustimmen geklickt? Klar ist das kompliziert. Das Leben ist ja dann doch noch mal wieder entspannter. Uns gibt es dafür. Wir lesen diese Lizenzbedingungen durch und müssen dann immer wieder auch mal sagen, okay, lass das mal lieber oder das geht doch oder hier reden wir mit der Bildagentur und dann kriegst du schon eine Lösung.
Okay. Du hast es vorhin schon mal angedeutet, die Preise könnten ganz schön unterschiedlich sein. Das ist mir auch immer wieder aufgefallen. Liegt es einfach schlicht an den verschiedenen, sage ich mal, Vertriebsmodellen? Die einen, die eher sagen, es geht vielleicht doch ein bisschen mehr in Richtung Flatrate. Die anderen sagen, nein, ich habe so hochwertige Künstlerinnen und Künstler, die Material bei uns reinstellen und deshalb ist es so teuer. Oder woran machst du das fest?
Das ist genau die Mischung aus allem. Also im Endeffekt, du hast die Künstler. Wenn du dir eine Agentur wie Art & Commerce anguckst oder die Leute rund ums Trunk Archive, und so weiter, da sind die großen Fotografen, die halt pro Tag auch noch ihre 3.000 Euro bekommen als Tagessatz, die lassen sich natürlich nicht mit 3 Euro im Stock abspeisen. Das ist schon, die Leute haben dann auch gar keine Lust, zu Adobe Stock oder zu Shutterstock zu gehen. Das ist einfach so. Und auf der anderen Seite, das eine sind die Fotografen und das andere sind dann aber auch die Kunden. Wenn du früher mit dem lizenzpflichtigen Preismodell gearbeitet hast, dann war die 18-Eintel-Kampagne über das ganze Jahr einfach deutlich teurer als eine 18-Seite, als eine 16-Seite in einer Zeitung. Das war früher das Preismodell, dass du gesagt hast, wie groß ist die Nutzung. Das funktioniert heute nicht mehr, weil du ja mit Content Marketing in 30 verschiedenen Kanälen bist und du streust deine Bilder überall. Heute guckst du dir eher an, was für eine Art von Unternehmen ist das denn, die mit den Bildern kommunizieren will? Ist das eine TUI oder ist das das Reisebüro um die Ecke? Und wenn du da jetzt mal daran denkst, wie damals Fotolia angefangen hat, in dem deutschen Bildermarkt damals aufzurollen, das waren ja diese kleinen Bilder für 50 Cent oder so. Ne? Und da ist ja jeder erstmal auf den Zug gesprungen, der vorher noch gar nicht da war, weil es das Internet ja noch gar nicht gab. Und so mein Paradebeispiel ist so das Restaurant um die Ecke, der seinen Koch mit Thumbs up und so weiter neben irgendwelchen ganz fürchterlichen Foodbildern auf die Speisekarte geballert hat, weil er es kann. Das sind nicht die Designagenturen, die für Siemens die weltweite Kampagne planen. Und dass man da dann unterschiedliche Preise finden muss, das hat ganz lange gedauert, bis die Bildagenturen das gebacken bekommen haben.
Was du ebenfalls schon mal so ein bisschen im Gespräch untergebracht hattest, war, dass es ein neues Urheberrecht von der EU-Seite gibt. Also da gibt es dann ja offenbar doch ein paar Neuerungen, die man wissen sollte. Hast du die so ein bisschen aufs Wesentliche runtergebrochen, gerade zur Hand?
Ich habe das mal versucht, weil das ist ja auch das, was für unsere Kunden in der täglichen Kommunikation wichtig ist. Ich sehe da zum einen erstmal viele Parallelen wie auch zum Datenschutz damals. Wir hatten vorher schon in Deutschland den Datenschutz und die Europäer haben sich daran angeglichen. Dieses neue europäische Urheberrecht hat aus der Perspektive den Leistungsschutzrecht übernommen. Das, was wir in Deutschland kennen, du produzierst nicht nur ein Kunstwerk, sondern du produzierst einen Blogartikel in Wort und Text und Bild in Zusammenhang. Das ist kein urheberrechtlich geschütztes Werk. Das muss dann per Leistungsschutz geschützt werden. Der Schutz ist nicht so groß wie im Urheberrecht, aber es spielt mit den gleichen Regeln und vor allem es kostet das gleiche Geld. Der zweite Punkt, den habe ich erwähnt, das ist das mit den auslaufenden Schutzfristen. Wenn die Bilder ausgelaufen sind, wenn du den alten Rembrandt hast, dann ist auch der Fotograf eben, da schneidet sich das Leistungsschutzrecht wieder ab, da ist dann der Fotograf des Museums außen vor. Wenn das Museum die Bilder im Netz veröffentlicht, dann kannst du sie nutzen. Der ganz wesentliche Punkt ist aber das, wo ja dann im letzten Sommer die Leute auf die Straße gegangen sind und ganz fürchterlich geschimpft haben, Stichwort Zensur im Internet und so weiter, das Stichwort Uploadfilter. Und dieser Uploadfilter, das konkretisiert sich jetzt immer mehr. Der Urheberschutz ist ja seit August jetzt auch dann tatsächlich in Deutschland aktiv. Jetzt ist die Frage, wie gehen diese ganzen Intermediären, also YouTube, Facebook und LinkedIn und so weiter. Wie gehen die alle um mit dem Content, den die User hochladen? Und YouTube macht uns das schon vor. Das Problem oder das Thema beim Upload-Filter ist ja, du hast die ganzen Privatleute, die legen jetzt vielleicht hinter ihren Clip, den sie irgendwo machen, Lied von Madonna oder so. Und dann ist die Frage, ist das jetzt alles geklaut? Wie kann man das alles regeln im digitalen Raum? Wie kann man das alles dann auch lizenzieren? Und ich meine, das kennen wir ja noch von früher aus der Disco. Es gibt die GEMA und bei der GEMA bezahlt die Disco, wenn du reingehst und da Eintritt bezahlst. So, wenn du jetzt einen Film bei YouTube hochlädst und darüber das Ganze dann per Werbung finanziert wird und da ist irgendetwas darauf, was GEMA-pflichtig ist, von den Privatleuten, geht dann halt ein bisschen was an die GEMA. Ob die das pauschal machen oder nicht, das werden wir dann noch sehen. Aber bei uns Unternehmen, die wir so alle kommunizieren, da müssen wir jetzt gucken, wie funktioniert das. Und da hat YouTube mit dieser Content-ID ja schon mal eine Maßnahme vorgelegt. Alles, was hochgeladen wird, wird gescannt und sozusagen gegengelesen gegen das, was bereits schon hochgeladen wurde. Und wenn Madonna ihren Lied schon hochgeladen hat und wir das da reinbauen in unseren Lied, dann merkt das YouTube und sagt, hey, ich habe hier Madonna gefunden. Zeig mir doch mal bitte die Lizenz, die dich berechtigt, das hier zu zeigen. Und dann schalten wir auch deinen Film frei. Und dieses Zeig mir doch mal die Lizenz, das gilt nicht nur bei der Musik, das gilt auch bei anderen Filmen, das gilt auch bei Bildern. Und wir sehen zum Beispiel, dass ganz viele Anbieter, die ihre kleinen Clips auch über Getty verkaufen oder über Adobe Stock oder über Pond5 zum Beispiel, dass die auch ihre kleinen Clips jetzt schon alle bei YouTube liegen haben, damit diese Content-ID dann auch greift und sie auch nachvollziehen können, wer nutzt das denn alles. Und da müssen wir uns darauf einstellen. Das ist jetzt so die spannende Aufgabe des Herbsts. Wie kriegen wir die Lizenz, die wir lizenziert haben, so in eine Information, Metadaten, wie auch immer, geschrieben, dass wir das dann beim Hochladen in YouTube, beim Hochladen in Facebook, LinkedIn und den ganzen Intermediären, die es da gibt, wie kann man seine Lizenz da dokumentieren und zeigen. Ich darf das auch hochladen.
Ein Thema noch, das merken wir auch immer selbst. Also wir sind bei 1-2 Datenbanken. Das liegt aber auch schlichtweg daran, dass wir noch eine überschaubar große Firma sind. Aber du hattest vorhin schon mal Siemens genannt oder auch die TUI oder. Da sind ja noch Agenturen dazwischen im Zweifel etc. pp., wenn es um die Kreativagenturen geht zum Beispiel. Wie manage ich denn dann die Rechte, dass sozusagen die Kampagne, die irgendwann Anfang letzten Jahres von Kollegin A angestoßen und betreut wurde, ein Jahr später zum Beispiel bei Person oder Kollege B inzwischen auf dem Tisch liegt, weil Person A vielleicht schon nicht mehr im Unternehmen ist oder bei einem anderen Thema inzwischen sitzt? Rechtemanagement muss man doch da auch irgendwie sinnvoll noch unterbringen. Welche Lösung macht da Sinn aus deiner Sicht?
Also ich finde erstmal ganz schön, dass wir dazu jetzt in digitalen Zeiten leben, weil wir müssen nicht mehr mit Aktenordnern durch die Gegend gehen und du musst nicht mehr nachgucken, in welchem Schrank liegt denn das DIA, mit dem ich gearbeitet habe, und der Lizenzvertrag dazu. Im Endeffekt ist es doch ganz einfach. Du hast irgendwo einen Lizenzvertrag, entweder mit dem Fotografen oder mit der Bildagentur. Und auch bei Unsplash und so weiter hast du eine Seite, in der die Lizenz gezeigt wird. Und die kann man sich mal als PDF runterladen. Wenn du mit einer Mediendatenbank arbeitest, dann kannst du diese Lizenz direkt an das Bild koppeln. Und direkt, wenn du das Bild aufrufst, kannst du von da aus direkt die Lizenz sehen. Und du kannst dann aber auch weitergehen und kannst sagen, mit dieser Lizenz, die ich eingekauft habe, darf das Bild nur digital, aber nicht für den Druck genutzt werden. Ich darf das Bild an Dritte weitergeben, sprich an das Hotelreservierungsportal und so weiter, oder eben auch nicht. Und wenn du mit so einer Mediendatenbank arbeitest, die dann vielleicht auch ein CMS steuert oder ein PIM oder so, dann kann man das ja auch schon gleich da integrieren, dass man sagt, das Bild ist zwar fürs CMS frei, aber nicht für das Presseportal oder für die Weitergabe an Dritte. Das ist so das eine. Wenn ihr jetzt aber als Agentur sagt, okay, was kann ich machen, damit ich das alles erstmal so abgelegt habe, dafür gibt es halt auch die Metadaten im Bild. Da schreiben mittlerweile schon die Bildagenturen rein, dieses Bild wurde dann und dann lizenziert von dem und dem, und zwar mit der und der Lizenz. Diese Metadaten sollte man einfach nur nicht löschen. Und im Zweifel, das ist ganz banal Photoshop-Dateiinformationen, kann man die Metadaten da ja auch reinschreiben. Dafür gibt es Standardfelder, dafür haben wir Checklisten und Whitepaper und Matrixen gebaut, wo man sehen kann, mit welchen Feldern kann ich welche Inhalte füllen. Und dann kann man sowas auch nachvollziehen. Es macht aber immer Sinn, und das ist halt, in meinem Lieblingsfilm Brasil gab es einmal die sehr skurrile Textzeile, Informationswiederbeschaffung ist teuer. Sprich, am Anfang sollte ich alles beisammen tragen und dann finde ich es auch hinterher.
Ja, und jetzt sind wir quasi auf der Schlussgeraden unseres kleinen Gesprächs, und da will ich nochmal aufgreifen, auch ihr habt ja einen Gesprächsformat, nennt sich Tea Time Talk, und da lasst ihr oder da sprecht ihr eben mit Expertinnen und Experten zum Thema der Wert der Bilder. Meine Schlussfrage wäre so ein bisschen, wie geht es denn eigentlich dem Thema Bild in Zeiten von Smartphone-Fotografie und zahllosen Tools für einfache Grafikerstellung?
Ich würde mal sagen, der Status ist, es bleibt kompliziert. Das ist so die erste Aussage, weil das musst du einfach sehen. Die Entwicklung bringt ja ganz viele Dinge zusammen. Das Profibild, das Handyvideo. Du kannst bei TikTok veröffentlichen als 14-Jährige, wenn dir deine Eltern beim Anmelden des Accounts das Alter faken. Das funktioniert alles mittlerweile so gut. Guck dir an, was die iPhones mittlerweile für Bilder machen und die anderen Kameras, die Handys, die teilweise mit Leica-Objektiven daherkommen. Das vermischt sich so unglaublich, dass es so unglaublich kompliziert wird. Hier der Profi-Fotograf, der 3000 Euro am Tag nimmt, da das Handyfoto, was du vielleicht technisch schon gar nicht unterscheiden kannst. Es ist unglaublich schwierig, deswegen versuchen wir in diesem Gesprächsformat, dass wir dann auch mit dem Hashtag der Wert des Bildes immer durch die Landschaft ziehen. Da wollen wir einfach auch mal die verschiedenen Stimmen hören. Wir wissen, es gibt keine Lösung. Das ist ganz klar. Es gibt nicht die eine Aussage. So wie es verschiedene Fotografen gibt. Und es gibt den Paparazzo und es gibt den Wissenschaftler. Da gibt es so viele verschiedene Perspektiven, dass man einfach nur mit diesem Format wollen wir einfach zeigen, dass es diese verschiedenen Perspektiven gibt. Und dass die Hirnforschung zum Beispiel jetzt auch gerade sagt, wir haben so viele Sinneseindrücke über den Tag, dass das Gehirn, dass der erste Filter ist nicht mehr wie früher, das ist schön oder das ist hässlich, sondern mittlerweile heißt es, das ist für mich relevant, das lasse ich überhaupt erstmal an mein Bewusstsein durch. Dass man da schon ganz viel geblockt wird, dass 90% der Sinneswahrnehmungen geblockt werden, bevor sie überhaupt ins Gehirn kommen. Das sagt uns dann ja auch schon wieder ganz viel über, wie sollten wir mit Bildern umgehen, wie einzigartig sollten sie sein, wie klar, markant. Einzigartig ist das eine, relevant ist das andere. Und das stellen wir immer wieder fest, dass das, was am besten funktioniert, das ist, was für den, an den es gerichtet ist, für die Zielgruppe am relevantesten sein soll. Das soll dieses Format bringen. Und mit der aktuellen Ausgabe, wo wir auch um technische Innovationen gehen und wie geht das mit Bildsprache zusammen, wie kann Bildsprache auch Techniken verändern und umgekehrt, das ist auch ein ganz interessantes Thema.
Alex, dann bleibt mir tatsächlich nur zu sagen, ganz herzlichen Dank für die Einblicke. Noch sind wir ja in dieser Corona-Welt unterwegs, deshalb mein Schlusswort immer, bleib gesund.
Dann danke ich dir auch, mein Lieber, es war wunderschön, auch von Hamburg nach Berlin. Ganz liebe Grüße und auch von uns, bleibt gesund, erlebt den Herbst.
Der Medienhut-Podcast, powered by Landau Media.